Hast du dich auch schon mal gefragt, wie du die einzige Förderung im Neubau erhalten kannst? Ein klimafreundlicher Neubau mit QNG? Wie du bis zu 270.000 Euro Darlehen zinsvergünstigt erhalten kannst? Dann lade dir unser kostenfreies Whitepaper herunter auf der Seite www.qngtraumhaus.de. Dort erfährst du, warum man nach QNG bauen sollte, wie das Ganze funktioniert und was du an Mehrwert dadurch erhältst. All dies unter www.qngtraumhaus.de. Und nun geht es weiter mit meinem neuesten Podcast. Herzlich willkommen beim zweiten Innovationszirkel Nachhaltigkeit in diesem Jahr. Heute begrüßen wir Frau Nisse und Frau Armbrecht vom Bundesverband Deutscher Ziegelindustrie. Unsere beiden Gäste wollen uns heute einmal erklären, warum der Ziegel ein hervorragender Baustoff ist, warum massive Häuser eine Zukunft haben und nicht, wie man teilweise liest oder hört, dass wir in Zukunft nur noch aus Holz bauen. Und ganz besonders, wo steht die Ziegelindustrie auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität? Welche Herausforderungen müssen die einzelnen Firmen dort überwinden und wie haben sie die gelöst bzw. wann können wir mit den ersten CO2-neutralen Ziegeln rechnen? All dies erfahrt ihr in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Bundesverband der deutschen Ziegelindustrie bei uns im Innovationszirkel Nachhaltigkeit haben und dass wir heute einmal ganz tief in das Thema einsteigen, warum ein massives Haus eine sehr gute Idee ist, auch zukünftig so zu bauen. Wir schauen uns einmal kurz den Vergleich natürlich zum Holzbau an, was immer der große Konkurrent und der Elefant ist, der dort im Raum steht und wo wir nochmal schauen, was für tolle Argumente haben wir für unsere massiven Häuser. Aber wir wollen natürlich auch in die Zukunft schauen und gucken, wie verändert sich gerade so einiges bei den Partnerfirmen des Deutschen Ziegelverband, weil das ist genauso ein Verband wie wir bei Baumeisterhaus auch. Das heißt, das wird uns gleich einmal vorgestellt, was verbirgt sich überhaupt dahinter und auf welchem Weg befinden sich die Partnerfirmen gerade im Sinne der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und des großen Thema CO2-Neutralität, was ja in einigen Jahren, spätestens Jahrzehnten dort gefordert wird. Frau Nisse, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor, wer sind Sie überhaupt? Wie sind Sie zu diesem tollen Job gekommen und warum macht er Ihnen Spaß und ist die Arbeit im Verband, ganz besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit, genau das Richtige für Sie?
Ja, sehr gerne. Ich gehe mal zu meiner Präsentationsfolie. Ich habe mir auch Verstärkung mitgebracht und übergebe auch gleich an meine Kollegin. Vielleicht kurz, ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich bin von der Ausbildung her bin ich Bauingenieurin, habe an der TU in Berlin studiert, Bauingenieurwesen und war im Anschluss daran 6 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bauphysik und Baukonstruktion. Hatte da auch schon, weil mein damaliger Chef, der Professor Vogt, sehr am nachhaltigen Bauen schon dran war zu der Zeit, hatte dadurch auch sehr viele Berührungspunkte zum Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen und bin sozusagen nach meinen 6 Jahren an der TU, an der Uni, bin ich zum Bundesverband gewechselt und habe da tatsächlich unter anderem mit den Themen Wärmeschutz, Energieeffizienz angefangen. Aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist mit Macht gekommen durch die Förderung, die es jetzt seit circa 3, 3,5 Jahren gibt. Und wir haben, oder der Bundesverband hat erkannt, dass diese Schiene eine ist, die wir auf jeden Fall bespielen müssen. Wir haben also auch im Jahr 2023 einen Nachhaltigkeitsausschuss im Bundesverband gegründet, um dem Rechnung zu tragen und die Arbeit, die gemacht werden muss, für Nachhaltigkeit und für den Ziegel beim Thema Nachhaltigkeit auch machen zu können. Parallel dazu war ich auch immer selbstständig. Hatte also immer auch den Blick in die Praxis und wusste, was draußen verglichen mit der Theorie wirklich abgeht und bin auch tatsächlich parallel immer noch selbstständig, bin auch gelistete BNK-Auditorin und stehe auch auf der Effizienzexpertenliste der DENA. Also habe da auch, ich sag mal, den anderen Blick und nicht nur den Lobbyblick. Und das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen, das hat sich wirklich in den letzten, ich sag jetzt mal, 5 bis 10 Jahren rasant entwickelt. Und was gerade politisch alles abgeht, das ist natürlich äußerst spannend, vor allem auch aus der Sicht des Ziegels. Und falls jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 1 bis 2 Stunden Fragen aufkommen, die wir vielleicht heute hier nicht klären können, gerne unten auch meine Kontaktdaten nutzen. Schreiben Sie uns, wenn es irgendwas gibt, was wir Ihnen nochmal erklären können oder detailliert erklären können. Und wie gesagt, ich habe mir heute die Kollegin Armbrecht mitgebracht, die sich gleich selber noch vorstellen wird, weil wir uns einfach beim Thema Nachhaltigkeit immer im Gebäudebereich und im Produktionsbereich so ein bisschen überschneiden. Ich habe vor allen Dingen das Thema Gebäude im Blick und meine Kollegin ist vor allem bei den Produktionsprozessen und das, was eben jetzt gerade auch CO2-mäßig sich abspielt, sehr tief drin in den Themen und deswegen ist sie heute mein Joker. Ich übergebe.
Super. Ja, der Joker stellt sich vor. Guten Tag, Katharina Armbrecht. Ich betreue alle umwelt- und energiebezogenen Fragen beim Bundesverband, also CO2-Emissionshandel beispielsweise, aber auch TH-Luftgenehmigungsfragen und werde die Kollegin unterstützen. Vielen Dank.
Ja, super. Frau Nisse, eine Frage. Wir sehen hier so schön Ihren Lebenslauf zusammengefasst. Seit 2018 NH-Auditorin beim BIEN. Also quasi von ganz Anfang dabei. Es ist ja, glaube ich, 2015 das Forschungsprojekt gestartet. Also einer der ersten Auditorinnen. Mhm. Dann der Nachsatz in Klammern, seit 2024 im Zertifizierungsbeirat. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist genau der Zertifizierungsbeirat, beziehungsweise was besprechen, entscheiden Sie dort?
Das ist im Grunde von Frau Professor Essig einberufener Beirat, der sich bei kritischen Fragen zusammenfindet und dann bestimmte Sachen dann einfach in einem Expertengremium beschließt. Ich muss zugeben, das ist seit letztem Jahr und es hat bisher noch keine kritische Frage bei mir aufgeschlagen. Also ich bin auch gespannt, was wir da diskutieren werden. Das BIRN oder das BNK-System ist ja seit letztem Jahr Sommer, glaube ich, akkreditiert und da müssen Sie eben diesen Expertenbeirat oder diesen Zertifizierungsbeirat als, ich sag mal, so eine Art Kontrollgremium auch nachweisen können. Und ja, da hat mich dann die Frau Professor Essig gefragt, ob ich da mitmache. Und da habe ich mich natürlich drüber gefreut und bin auch gespannt, wann wir die ersten wichtigen Fragen dazu klären haben. Halte ich Sie gerne auf dem Laufenden.
Ja, so habe ich heute schon wieder was gelernt. Und es ist ja ein sehr positives Signal, wenn man nun seit knapp einem Jahr in dem Beirat ist und es noch kein Thema gab, was man diskutieren musste. Das scheint ja, dass es doch relativ rund läuft zurzeit. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Was müssen wir uns unter dem Bundesverband Deutscher Ziegelindustrie denn vorstellen? Was ist das? Wer ist überhaupt alles in dem Verband? Wie viele Mitglieder sind das? Sind das eher große oder kleine Firmen? Also was verbirgt sich hinter dem Bundesverband?
Ja, ich habe das mal versucht, auf so 2 Folien zusammenzustellen. Das eine ist immer ganz schön, um zu sehen, wo die einzelnen Ziegelstandorte sind. Natürlich ist eine Ziegelei immer da, wo es Lehm- und Tonvorkommen gibt, also sprich, wo der Rohstoff zu finden ist. Und man sieht hier sehr schön vor allem den Bereich Vormauerziegel. Also wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben eben nicht nur das Produkt Mauerziegel, sondern wir haben genauso auch Dachziegel, Vormauer, Pflaster, Klinker und Riemchen. Also ganz viele Produkte, die am Gebäude beteiligt sind. Und ich sag mal, die Werke, die sind eigentlich in ganz Deutschland ganz gut verteilt. Ne? Man sieht jetzt hier die Dachziegelwerke relativ gleichmäßig. Bei den Vormauerziegelwerken sieht man eine starke Fokussierung auf den westlichen Teil. Das ist sicherlich auch der Bauweise in diesen Regionen Deutschlands geschuldet. Und die Hintermauerwerke, ja, ab Mitte Deutschland und verstärkt in den Süden gehend sozusagen. Also das sind, wir haben, wie gesagt, viele verschiedene Produkte im Portfolio und manchmal ist ja auch ganz hilfreich, wenn man die eine oder andere Zahl dann parat hat. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend es ist, wie viele Mitarbeiter wir haben, aber vielleicht ist es schon interessant zu wissen, dass die Mitglieder im Bundesverband, dass das überwiegend mittelständische Ziegler sind, also keine Großkonzerne. Wir haben natürlich auch Großkonzerne, aber eben die meisten sind Familienunternehmen, also relativ klein. Das ist sozusagen auch wichtig, um die Struktur auch des Verbandes dann mit zu verstehen. Jahresumsatz, weiß nicht, ob der interessant ist, 1,5 Milliarden im letzten Jahr. Die Ziegelbauweise oder die Ziegelprodukte, die haben einen relativ hohen Marktanteil, nämlich fast ein Drittel des gesamten deutschen Wohnungsmarktes. Und überwiegend werden diese Produkte eben im Ein- und Zweifamilienhausbau eingesetzt. Und was auch die letzten Jahre verstärkt zugenommen hat, ist das Engagement des Bundesverbandes an deutschen Hochschulen. Das heißt, wir wollen mehr in die Lehre mit reingehen. Wir wollen, dass die Studenten wieder die Basics lernen über die Bauweise und natürlich zusätzlich auch eben die neueren Sachen, also sprich das Thema CO2, das Thema Nachhaltigkeit. Und vielleicht auch was immer spannend ist, weil es auch viel genutzt wird. Wir haben zwei Architekturpreise, die immer abwechselnd ausgelobt werden, nämlich den Deutschen Ziegelpreis und den Erich-Mendelsohn-Preis. Das sind Preise, die sowohl sich an Architekturbüros oder Ingenieurbüros richten, aber eben auch an Studierende, wo wir versuchen, alle Zielgruppen mit dem Ziegel auch in die Zukunft mitzunehmen. Vielleicht so viel zu den Zahlen.
Ja, also sehr beeindruckend, wenn man sieht, immer so Umsatz, wenn dann eine Milliardenzahl da steht. Also wir sind überwiegend kleine Mittelständler. Bei uns ist froh, wenn wir da dann irgendwo eine Million stehen haben. Also ich sag mal so zwischen 3 und 30 Millionen. Das ist so das, was unsere Partner dort machen. Aber wenn wir die Produktionszahlen, finde ich sehr beeindruckend. Also 350 Millionen Dachziegel jährliche Produktion oder halt 3,6 Millionen Kubikmeter Mauerziegel. Wenn man dann die Stückzahl, dann wären wir ja noch irgendwo ein paar Skalen höher. Das ist schon ganz beeindruckend, was dort erzeugt wird und zeigt ja auf jeden Fall, dass der Ziegel und das massive Mauerwerk und das massive Dach eine Zukunft hat und nicht so, wie man teilweise ja hört, dass wir in Zukunft alle nur noch aus Holz bauen müssen. Und deswegen gehen wir in dieses Thema mal rein. Was ist so die Vision Ihres Verbandes und warum glauben Sie, dass Sie optimal auf die Zukunft vorbereitet sind? Ich sehe hier unten rechts so eine Zahl, 40% Reduktion der CO2-Emissionen seit 1990. Das zeigt ja, dass da schon ganz schön was sich getan hat.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht bevor wir über die Vision sprechen, würde ich ganz gerne mal einfach das, was viele vergessen, das, was heute schon da ist und was auch heute schon gut ist, nochmal kurz hervorheben, um dann zu zeigen, dass wir natürlich auch für die Zukunft entsprechend vorbereitet sind. Also wir haben eigentlich immer ich habe ja schon gesagt, Ziegelprodukte ist eben nicht nur Wand, sondern sind eben auch Dachprodukte. Ich bezeichne das immer ganz gerne als Multitalente. Man sieht jetzt hier an den ganzen Eigenschaften, einerseits technische Eigenschaften wie Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz, aber eben auch statische Eigenschaften und die anderen Eigenschaften, die jetzt mehr auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen, die aber eigentlich auch schon immer vorhanden sind, also so Langlebigkeit oder Robustheit, das Wohnklima, was da natürlich auch auf die Gesundheit des Gebäudenutzers letzten Endes einzahlt. Thema Wirtschaftlichkeit und Wertstabilität ist auch was man vielleicht in den Zeiten wie diesen immer auch wichtiger findet. Die Wertbeständigkeit, also an die Langlebigkeit eigentlich geknüpft und das Thema Nachhaltigkeit als Gesamtbegriff, wobei wir ja auch nachher noch sehen werden, das Thema CO2 ist jetzt ein Teil aus der Nachhaltigkeit, den wir so rauslösen, weil er ja auch, ich sag mal, gesellschaftlich und politisch in aller Munde ist und im Grunde nur darauf abgestellt wird. Aber eigentlich ist, wenn wir ehrlich sind, das Thema CO2 nur ein Teil und gar nicht mal der größte Teil beim nachhaltigen Bauen, wenn man von Nachhaltigkeit im Gebäudebereich spricht. Also das ist immer so, was ich ganz gerne zeige. Ne? Das sind Sachen oder Eigenschaften, die rundum, also Funktionalität liefern. Und vielleicht auch, das habe ich auch jetzt schon zweimal gesagt, eine Multitalente, die für die gesamte Gebäudehülle verwendet werden können, wenn wir eben an den Mauerziegel denken, sowohl als tragendes Mauerwerk, aber auch als ja quasi wie eine Dämmung, die auch sozusagen im Sanierungsbereich verwendet werden kann, aber dann auch eben für geneigte, flach und stark geneigte Dächer der Dachziegel, wo also quasi das Dach, unter dem wir leben, entsprechend geformt wird. Wir haben den Vormauerziegel mit seiner Ästhetik und seiner Historie, der sowohl im nicht tragenden als auch im tragenden Mauerwerk eingesetzt werden kann. Wir haben das Thema Riemchen. Das ist das, was der Vormauerziegler immer nicht so gerne mag. Aber ich sag mal, im Hinblick auf CO2-Reduktionen kommt dem Riemchen schon auch in Zukunft mehr Bedeutung zu, was als Bekleidungselement quasi als Putzersatz nutzbar ist. Und weiter ganz rechts haben wir den Pflasterziegel, der jetzt nicht direkt zum Gebäude gehört. Aber wenn man sich in Deutschland umschaut und auch vor allem im Norden umschaut, hat man viele Plätze, viele Bereiche, wo eben auch diese Ziegel zum Einsatz kommen. Die Multitalente haben tatsächlich auch eine nachgewiesene Langlebigkeit. Wir haben es im letzten Jahr geschafft, eine sehr viel nachgefragte Studie rauszubringen, die das einfach mal zeigt, also statistisch ausgewertete Zahlen über mehr als 100 Jahre, die eben zeigen, ne, dass je weiter nach hinten sozusagen das Lebensalter der Gebäude geht, desto höher wird der Anteil an Ziegelmaterialien im Gebäude. Und ne, das heißt also, das ist nicht nur ein wichtiger Teil unserer Vergangenheit, sondern ist damit unweigerlich auch ein wichtiger Teil der Zukunft, der baulichen Zukunft in Deutschland, weil das sind auch Gebäude, die man sozusagen heute und in Zukunft sanieren wird müssen, vielleicht, wenn es weitergeht mit diesem Dämmwahn. Also auch das ist was, wo man im Hinblick auf die Nachhaltigkeit viel, viel rausnehmen kann. Innovativ ist der Ziegel auch. Das einfach nur mal, um das jetzt mal anhand oder am Beispiel von Hintermauerziegeln zu zeigen. Wir haben ja diese modernen, hochwärmedämmenden Ziegel, die jetzt hier ist zum Beispiel gezeigt mit einem entsprechenden Lochbild. Die gibt es mit ganz vielen verschiedenen Lochbildern und manchmal sind die dann auch noch mit Dämmstoffen gefüllt. Also da liegt eine spannende und auch langwierige Entwicklung dahinter. Ich habe das mal versucht, mit einer Grafik so ein bisschen darzustellen und parallel dazu die Meilensteine der Wärmeschutzverordnungen, seit wir die erste sozusagen 1977 bekommen haben. Also sprich, die blaue Linie in der Grafik sind immer die stufenweisen Verschärfungen im Hinblick auf den Wärmeschutz zu jeder neuen Wärmeschutzverordnung, beziehungsweise dann hatten wir ja dann eine Zeit lang die NF und jetzt haben wir das GEC. Und parallel dazu ist die untere, die orangefarbene Linie, die eben zeigt, wie das Produkt Hintermauerziegel weiterentwickelt wurde, um eben, ich sag mal, dem Wärmeschutz Rechnung zu tragen. Also man hat dann die Rohdichten verringert, zum Beispiel eben durch Porosierungsmitteln und Ähnliches. Dann gab es eine Phase, wo man dann mit Leicht statt mit Normalmörteln gearbeitet hat und da wieder auch ein paar Watt pro Kilogramm, pro Kelvin rausgeholt hat und noch besser sozusagen einschalig bauen konnte. Und 2000 gab es dann nochmal so einen Schub, wo es dann um Lochbildoptimierung ging, die dann, Wärme- und Kälteschutz gemeinsam verbindet, sprich sommerlicher Wärmeschutz und winterlicher Wärmeschutz und das, was wir heute kennen als hochwärmedämmenden Ziegel, eben auch das Thema mit den Füllmaterialien, wo man dann also die Luftkammern mit Dämmstoffen gefüllt hat, um eben hier noch bessere Leitwerte, Bemessungswerte für die Wärmeleitfähigkeit zu bekommen. Und man sieht jetzt schon, man ist jetzt hier irgendwo der letzte oder der beste Ziegel hat einen Leitwert von 0,06. Also das ist jetzt quasi schon ein Dämmstoff und dabei eben trotzdem, ich sag mal, statisch tragfähig, nicht brennbar und alle anderen Eigenschaften werden eben trotzdem weiterhin beibehalten. Also das mal zum Thema Innovation, was alles schon gelaufen ist, wo vielleicht gar keiner mehr so drauf achtet und was eigentlich als selbstverständlich angesehen wird. Weiterhin ne, auch ein wichtiges Thema, was auch wieder politisch immer sehr, sehr gehypt wird, sage ich jetzt mal, ist das Thema Kreislauffähigkeit. Auch da gibt es eigentlich viel, was der Ziegel schon länger macht. Wir haben das mal in einer auch relativ neuen Roadmap zusammengefasst, wo wir einfach nur zeigen, welche, ich sage jetzt mal, Entsorgungsmöglichkeiten für Ziegelmaterialien es gibt und was eigentlich alles schon gemacht wird. Es gibt ja immer die zwei Aspekte. Einmal als geschlossene Schleife sozusagen. Das heißt, das Produkt bleibt quasi das gleiche Produkt und wird nur eins zu eins ausgebaut und woanders wieder eingebaut. Ne, wir kennen das alles von kreislauffähigen Vormauerziegeln, die gerne wiederverwendet werden. Da ist jetzt auch gerade ein ziemlicher Hype auf dem Markt. Viele fragen diese Recycling-Ziegel eben an und wollen Produkte aus vorhergehenden Projekten haben für ihren Neubau. Es gibt aber auch die zweite, die rechte Grafik, wo es dann um einen nicht ganz geschlossenen Kreislauf geht, also wo nur Teile oder nur bestimmte Massen sozusagen weiterverwendet werden können. Zum Beispiel ist jetzt hier das Thema Ziegelbruch und Ziegelmehl in Recyclingbeton als Beispiel angegeben. Also das Ganze wurde in dieser Roadmap sehr umfangreich bearbeitet. Es gibt da eine Kurz- und eine Langfassung. Und im Grunde ist da ja das die Quintessenz davon, alles, was man eigentlich machen kann mit dem Baustoff Ziegel, auch nach dem Ende des Gebäudelebenszyklus. Viel davon wird heute eigentlich auch schon gemacht, ohne dass man groß drüber gesprochen hat. Also zum Beispiel das Thema Ziegelbruch sozusagen von der Baustelle zurücknehmen, aufmalen und den Produktionsprozess wieder zurückgeben. Das wird zu Teilen schon gemacht. Man muss immer gucken, welches Produkt man hat und wie viel man da zurückgeben kann. Man will ja eigentlich diesen kreislauffähigen Produkten trotzdem ein Produkt haben, was, ich sag mal, dem neu hergestellten Produkt an Funktionalität und an Eigenschaften in nichts nachsteht. Also das Produkt soll sozusagen keine neuen Ressourcen binden, soll aber die gleiche Qualität aufweisen. Und das stellt man sich, glaube ich, häufig immer einfacher vor, als es dann in der Praxis tatsächlich ist. Aber wie gesagt, wer da nachschauen möchte, ich habe das hier auch mit dem Link hinterlegt. Also da können Sie gerne mal nachlesen, was da alles schon passiert und was wir da eigentlich schon, ohne es groß an die Glocke zu hängen, schon machen im Bundesverband. Das ist damals und heute. Wir reden jetzt hier von Sachen, die schon passiert sind oder die immer noch Gültigkeit haben. Aber, und deswegen auch dieser Passus hier, es geht halt politisch und gesellschaftlich gerade vor allem um CO2. Und CO2, natürlich können das auch Ziegelprodukte. Ich habe auch nachher noch ein paar Folien, wo wir das mal explizit für die zweischalige Bauweise auch haben rausarbeiten lassen, weil viele Bauträger, viele Bauherren, aber auch viele Planer unsicher sind, aktuelle Förderung, kann ich das überhaupt mit Ziegelprodukten noch hinkriegen oder muss ich direkt zu Holz wechseln? Da ist auch viel, ich sag mal, Ungewissheit und Unwissenheit leider auch am Markt. Das hat sich in den letzten 2 Jahren deutlich gebessert, ne, weil jetzt ganz viele NH-Auditoren ausgebildet wurden in allen möglichen Zertifizierungssystemen. Das heißt, die Situation bessert sich, aber es ist immer noch sehr viel Unsicherheit da und ganz viele denken, boah, Förderung, ja, geht doch eh nur noch mit Holz. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall. Ne? Wir zeigen jetzt auch vielleicht mal 2, 3 Punkte, ja, Thema Klima. Ja, diese ganzen Begriffe Klimapositiv, CO2-Zertifikat, Klimaausgleich, CO2-neutral, das sind alles auch kritische Begriffe. Ja, man muss vorsichtig sein, was man heutzutage überhaupt für einen Begriff verwendet, weil es da auch europäisch die Green Claims gibt. Man darf also nichts mehr behaupten, was man nicht auch beweisen kann. Und die Ziegelindustrie macht sich natürlich auch auf in Richtung Klimaneutralität. Ich würde dann direkt an meine Kollegin weitergehen, weil das Thema Klimaneutralität dann eher in den Produktionsbereich hineingeht.
Ja, also ich bin sehr beeindruckt von der Grafik 2 vorher, dass Ihre Partnerfirmen es geschafft haben, dass man aus einem tragenden Baustein geschafft hat, quasi einen Dämmstoff zu machen und trotzdem die tragende Funktion beibehalten hat. Also das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Also diese Grafik verdeutlicht, glaube ich, ganz schön, wie hoch die Anforderungen in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind und wie Sie die eingehalten haben. Und Sie haben es gerade ja schon schön gesagt, der Dämmwahn ist hoffentlich vorbei. Das sehe ich auch so. Der Fokus ist jetzt in diesem Jahrzehnt ganz klar auf dem Thema CO2. Und zuvor in den letzten Jahrzehnten haben Sie Ihre Hausaufgaben hervorragend gemacht. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass Sie und Ihre Partnerfirmen das in Zukunft machen werden. Und deswegen bin ich natürlich ganz gespannt, wo stehen Ihre Partnerfirmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir als Bauunternehmer, Bauträger denken das ja immer so ganz leicht. Man muss ja im Prinzip nur den Gashahn abdrehen und da irgendwie grünen Wasserstoff reinbringen in die Produktion und dann wird das ja wohl klappen und dann sind wir ja CO2-neutral. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ich freue mich, dass 2 Ihrer Partnerfirmen an der Förderung des Staates beteiligt sind, in des Klimatransaktionsfonds und dort halt in den nächsten Jahren ihre Produktion umstellen und so wie ich jetzt in den Vorgesprächen lernen durfte, auch auf unterschiedlichen Wegen. Der eine mit dem klassischen grünen Wasserstoff, was in aller Munde ist, aber der andere Partner mit der Elektrifizierung. Mhm. Frau Armbrecht, wenn Sie uns da mal wirklich so aus der Helikopterperspektive erklären, was ist das überhaupt, wie funktioniert das und wie können wir uns vorstellen, dass in den nächsten Jahrzehnten Ziegel gebrannt oder produziert werden?
Ja, vielen Dank. Also wir haben in 2021 die Roadmap, die Sie hier eingeblendet sehen, die auch verlinkt ist, veröffentlicht für eine treibhausgasneutrale Ziegelindustrie in Deutschland, in der wir uns überlegt haben, ja, wie kann es denn eigentlich gehen? Was ist die Technologie? Was muss passieren? Welcher Brennstoff? Und all diese Fragen sind dort erläutert und die ist quasi auch so noch aktuell. Ne? Also wenn man da reinguckt, wird eben beschrieben, im Grunde gibt es ja zwei Optionen, wie Sie ja richtigerweise sagen. Es ist einmal der Einsatz von grünem Wasserstoff oder der Einsatz von grünem Strom. Und dann befassen wir uns natürlich noch mit vielerlei technischen Fragen, aber im Grunde genommen wird das dort alles allgemein für die Branche dargestellt und auch mal durchgerechnet. Und aktuell ist es so, jetzt und heute setzen zwei Werke schon zum Teil Gas aus Biomasse im Ofen ein. Also das ist quasi noch ein dritter Weg, der aber durch die Verfügbarkeit von Biomasse wahrscheinlich sehr begrenzt sein wird. Aber das läuft heute schon. Und auch nochmal, da Sie wahrscheinlich alle hier das Ganze nicht so auf dem Schirm haben, die Erinnerung, die Ziegelindustrie ist wie alle energieintensiven Industrien in Deutschland, also Stahl, Zement, Glas, aber auch Stromerzeugung im EU-Emissionshandel, der wird immer als ETS bezeichnet, vielleicht kennen Sie die Abkürzung, oder der Emissionshandel eben allgemein. Und dort ist in 2039 das CAP, also die Menge an Zertifikaten, die noch erzeugt wird, auf null. Das heißt, die gesamte energieintensive Industrie in Europa inklusive Stromerzeugung ist dort einem Minderungspfad unterworfen. Und die Ziegelindustrie ist Teil des Ganzen. Aber neben eben Stahl, Zement, Glas, Papier, Chemie und Stromerzeugung. Jetzt nochmal zu den zwei Projekten im Rahmen der Klimaschutzverträge. Da ist das Ziel des Ganzen, eine spezifische Emissionsreduktion um 90% zu erreichen in 15 Jahren. Und da haben eben zwei Ziegler den Zuschlag bekommen, neben Firmen der Papierindustrie, der Glasindustrie und Chemie macht auch mit. Ein Werk wird durch Elektrifizierung versuchen, dort die 90% zu erreichen und ein Werk durch den Einsatz von grünem Wasserstoff. Das sind also die zwei Wege, die wir auch in der Ziegelindustrie Roadmap aufgezeigt haben. Und genau die werden jetzt mit diesen Projekten, die ja eine gewisse Risikoabsicherung darstellen, dann auch nachvollzogen, was ein Riesenerfolg ist. Die Klimaneutralität kann erreicht werden. Da haben wir diese Reduktionspfade hier mal gerechnet. Ne? Grau ist quasi Business as usual. Blau ist ein Technologiepfad, der dann aber nicht auf die gewünschten, also wir haben es wirklich auf null gerechnet. Und der orange Pfad ist dann der Klimaneutralitätspfad, auf dem dann die Industrie die Klimaneutralität erreichen wird. Technisch gesehen muss man sagen, sind da viele Sachen, die für Sie wahrscheinlich sozusagen relativ langweilig sind, aber aus Industriesicht eben schon sehr relevant, wie man muss den Ofentrocknerverbund am besten auflösen, dann die Trocknerei sowieso elektrisch betreiben und dann den Ofen eben, wie gesagt, elektrisch oder mit grünem Wasserstoff. Bei den Porosierungsmitteln muss sich was ändern und auch teilweise bei den Rohstoffen, wenn die zu viel Kalk mitbringen. Das Ganze ist also von unserer Seite aus jetzt klar benannt, klar gerechnet und bekannt. Und nun geht es darum, sich auf den Weg zu machen.
Was sind so die Herausforderungen? Weil, wie ja schon gesagt, hört sich so einfach an. Sie haben einen klaren Pfad, eine Roadmap, aber wahrscheinlich ist das Leben nicht so einfach, wie wir uns das alle denken. Was sind so die Herausforderungen, vor denen Ihren Partnerunternehmen stehen in der Umsetzung?
Ja, gerade ist es natürlich ein schwieriges Marktumfeld, was die erforderlichen Investitionen nicht unbedingt vereinfacht.
Das heißt, die größte Herausforderung ist die Finanzierung, dass man halt vor immensen Investitionen steht. Technologisch haben Sie das Problem quasi gelöst. Also Sie haben einen Weg und wissen, wie es geht, auf sogar unterschiedlichen Wegen, sondern die größte Herausforderung ist, entweder über eine Förderung, über vergünstigte Darlehen oder über irgendwie eine Unterstützung den Partnerfirmen, weil es ja überwiegend Mittelständler sind, die Möglichkeit zu schaffen, die Produktion umzustellen.
Also es ist natürlich so, auch technisch habe ich das jetzt hier sehr verkürzt dargestellt, aber auch der elektrische Ofen, es läuft jetzt ein elektrischer Ofen in Österreich, der quasi auch wirklich Tonnage am Tag herstellt und nicht nur irgendwelche kleinen Kammern mit Ziegeln. Da muss natürlich auch noch eine Menge passieren und da ist auch noch viel Forschung erforderlich, aber technologisch kriegen wir das in den Griff und auch eingefangen. Und da sind wir ja auf dem Weg. Und das wird auch aktuell gemacht, ne? Auch sozusagen schon an konkreten Projekten, wo man dann wieder Erfahrung sammelt, Einstellungen, Design, Verbesserungen und so weiter und so weiter. Aber natürlich muss dazu auch ein Markt vorhanden sein, der grüne Produkte nachfragt und dann tatsächlich auch abnimmt.
Ganz klar. Also ich glaube, dass da die unterschiedlichen Werkzeuge ja darauf hinweisen. Also ich hatte vor 2-3 Jahren wirklich die Angst, haben wir überhaupt noch eine Zukunft, wenn wir dieses Problem nicht gelöst bekommen und müssen wir nicht nur noch mit Holz bauen? Und nach den Informationen aus den letzten Jahren und auch ganz besonders den Vorgesprächen mit Ihnen, bin ich da schon bedeutend optimistischer, dass es hinzukriegen ist. Für uns, wir kennen ja die Wärmepumpe, da tun wir uns halt relativ schwer, wenn die mehr als 50 oder mehr als 60 Grad Wärme erzeugen soll. Bei Ihnen wird teilweise ja mit über 1000 Grad gebrannt, sodass ich die Herausforderung schon nachvollziehen kann, dass da auch technologisch das ein oder andere sicherlich noch optimiert werden muss. Aber freue mich, wenn Sie dort so positiv dem gegenüberstehen. Wenn wir nun einmal in das Thema reinschauen, wie können wir zusammen das Thema das massive Haus nach vorne bringen, wie können wir uns vielleicht besser in der Öffentlichkeit darstellen oder ganz einfach gesagt, wie können wir bessere und positive Geschichten über das massive Haus erzählen? Was haben Sie dort für schöne Beispiele, die Sie uns einmal mitgeben können von Ihren Partnerfirmen?
Ich glaube, das ist jetzt wieder mein Part. Insofern springe ich da mal rein. Ich glaube, das Beste, was man machen kann an positiven Geschichten, ist, sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen von dem, was man so hört. Also wir haben genau diese Problematik, haben auch unsere Mitgliedsunternehmen gehabt, nach dem Motto, können wir das überhaupt noch? Und ich sag mal, wie Sie vorhin selber festgestellt haben, als NH-Auditorin gleich des Anfangs war mir klar, dass das geht auf jeden Fall. Man muss nur eben wissen, wo die Stellschrauben sind und wie man die beim massiven Gebäude eben nutzt. Und am Ende muss man auch ehrlicherweise sagen, und das ist gut so, wir stehen auch im Austausch mit dem Bauministerium, also sprich mit denen, die dann auch am Thema Förderung und QNG dran sind. Und die haben bisher zumindest, und da freuen wir uns drüber, immer auch den Ansatz, dass das Ganze noch technologieoffen bleiben soll. Also sprich, im Grunde sichern sie sich im Vorfeld ab, was das Thema Benchmarks angeht und so weiter und nehmen auch bei ihren Berechnungen für die Benchmarks schon alle Bauweisen mit. Und trotzdem ist es schwierig im Markt, wenn alle nur noch Holz hören, zu sagen, Leute, ihr könnt auch ein Ziegelgebäude bauen, womit ihr dann am Ende auch die Förderung bekommen könnt. Und aus dem Grund haben wir auch im Jahr 2024, vor allem für die zweischalige Bauweise, weil die nochmal doppelt betroffen waren, weil immer hieß ja zwei Schalen und dann da sind wir doch gleich weg vom Markt. Wir haben konkret für die zweischalige Bauweise einen Studienauftrag gegeben von LCE, das sind Life Cycle Engineering Experts. Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Pohl bekannt ist, ich denke schon. Mhm. Haben ihn mal für ein Beispielgebäude, ein Mehrfamilienhaus, das Ganze einfach rechnen lassen. Also sprich, es geht ja darum, die Leute glauben was sie vielleicht auch dann irgendwie aus der Schublade ziehen können und was sie dem Kunden dann mal zureichen können, um eben das nicht nur, ich sage mal, heiße Luft zu produzieren, sondern eben auch was zu haben, auf das man sich dabei stützen kann. Und das war auch Ziel von diesen von diesen Studien. Wir haben uns also ganz nach den QNG-Rechenregeln gerichtet. Ja, wir haben also hier den Betrachtungszeitraum 50 Jahre angesetzt, haben noch ein kleines Extra mit reingebaut, weil wir, uns hat damals besonders interessiert, QNG-Rechenregeln geben ja ganz klar vor, mit welchen Ökobilanzdaten gerechnet werden darf und welche eben nicht. Und hier die Rechenregeln haben quasi Daten aus dem Jahr, also aus der Ökobauda 2020, also schon auch etwas ältere Daten. Und die Ziegelindustrie hat immer schon darauf geachtet, dass aktuelle Branchen-EPDs vorhanden sind, die deutschlandweit genutzt werden können. Und uns hat natürlich interessiert, inwieweit unterscheidet sich eine nach QNG-Methodik bilanzierte Ökobilanz, wenn man da sozusagen für die Ziegelprodukte neuere EPDs einsetzt. Das war auch einer unserer Ansatzpunkte, aber eigentlich war der wichtigste Punkt zu zeigen, liebe Planer, liebe Auditoren, liebe Bauherren, ihr könnt auch mit der zweischaligen Bauweise diese Benchmarks einhalten und könnt da auch eine Förderung abgreifen. Das Thema EPD und QNG, Ökobilanzdaten, hab ich jetzt einmal mal auch für eine Veröffentlichung zusammengestellt, um den Unterschied mal aufzuzeigen, wie das Ganze eben aussieht. Und man sieht jetzt hier auf Konstruktionsebene schon einen Unterschied. Ja, die schwarz-rot-goldenen sind die QNG-Balken, wo eben mit generischen Daten gerechnet wird. Generische Daten bekommen immer noch einen, ich sag mal, einen Sicherheitszuschlag von zwischen 10% und 30%. Obendrauf sind dafür aber eben auf der sicheren Seite liegend. Und das andere sind im Grunde, ja, diese, das ist das Logo vom Institut für Bauen und Umwelt, also vom IBO. Das sind dann quasi die Daten, die aus unseren aktuellen A1-EPDs kommen und wo man dann eben mal rausgearbeitet hat auf Bauteilebene, also pro Quadratmeter Außenwand, wie die Unterschiede aussehen. Und man sieht hier schon, das sind zwei zusatzgedämmte oder zwei zweischalige Bauweisen und zwei Bauweisen, wo man ohne Zusatzdämmung gearbeitet hat, also sprich mit einem Monolithen und da einfach eine schöne Verblendschale, einmal in einer dünneren Ausführung und einmal in der klassischen Ausführung gerechnet hat. Und man sieht hier schon auf Bauteilebene signifikante Unterschiede. Und da ist natürlich verständlicherweise die Industrie und die Hersteller, die sind natürlich sauer, dass sie ihre guten Werte, die sie ja auch jahrelang, sie bezahlen ja dafür, das heißt, es kostet ja auch immer wieder Geld und Zeit und Aufwand. Frau Armbrecht ist diejenige, die dann immer die Daten einsammelt, um diese EPDs wieder zu aktualisieren. Also da steckt viel Arbeit drin und jetzt, dann sind natürlich alle sauer, dass sie diese Werte nicht nutzen dürfen. Und ja, in dem Fall sieht man jetzt auf Bauteilebene schon einen großen Unterschied. Wir werden aber nachher noch sehen, dieser Unterschied, der ist dann im Gebäude, also bezogen aufs gesamte Gebäude, wird der dann doch etwas relativiert, weil da eben noch andere Materialien als Außenwände eben drin stecken. Aber kommen wir zurück zu der Studie. Es war jetzt sozusagen nochmal ein kleiner Exkurs. Ökobilanzdaten und EPD-Daten. Die Studie hat im Mehrfamilienhausbereich so ein Gebäude durchgerechnet, was jetzt, ich sag mal, eher in den sozialen Wohnungsbau geht und hat hier mit zwei verschiedenen Aufbauten gerechnet. Einmal eine Vormauerschale, ist klar, eine zusatzgedämmte Bauweise und Hintermauerschale ist hier in dem Fall Kalksandstein. Und der zweite Aufbau ist ein Monolith mit einer Luftschicht und einem Verblendmauerwerk. Und für diese Werte oder für diese Aufbauten kam eben raus, dass das Ganze auf jeden Fall sowohl im Bereich des Treibhauspotenzials, also im Bereich CO2, als auch bei der grauen Energie die Grenzwerte deutlich unterschritten werden. Also nicht knapp, sondern wirklich deutlich. Und man sieht jetzt hier auch nochmal zusätzlich die Unterscheidung der Varianten zwischen QNG-Daten und EPD-Daten. Wobei man dazu sagen muss, EPD-Daten, die sind jetzt tatsächlich nur für die Primärkonstruktion angesetzt worden. Alles andere wäre zu aufwendig gewesen. Aber man sieht auch hier, ja, es gibt einen Unterschied, aber aufs gesamte Gebäude gesehen, hier ein Mehrfamilienhaus, wo viel Stahlbeton auch in den Decken und in den Innenkonstruktionen steckt, verschwimmt dieser Einfluss, dieser große Einfluss vom Anfang, den sieht man jetzt auf Gebäudeebene nicht mehr so sehr. Das heißt, im Grunde geht es ja immer darum, die Angst, müssen wir jetzt alles in Holz bauen, das einfach nochmal runtergebrochen auf auf die Außenwand, also auch, oder auch auf den Einfluss der Außenwand für das gesamte Gebäude. Das lässt sich immer ganz gut an einem Kuchendiagramm darstellen. Dieser große halbe 53% Kuchen, der ist im Grunde der Betrieb des Gebäudes und der Nutzerstrom, der bei der Bilanzierung verpflichtend angesetzt werden muss. Die 29% hellgrau, das ist im Grunde das, was die Kostengruppe 300 ausmacht. Also sprich alles fest im Gebäude verbaute Baukonstruktion. Das sind ungefähr 30%. Und wenn hier dann noch hier unten der dunkelgraue Teil dazukommt, sind wir bei ungefähr einem Drittel Herstellung und Entsorgung von Baukonstruktion, von Gebäude, fest verbauten Gebäudesubstanzen. 10% des gesamten Fußabdruckes entfallen eigentlich nur in Anführungszeichen auf die Außenwand. Das heißt, man hat auch, wenn man jetzt zwischen Holzbauweise oder Ziegelbauweise schwankt, auch nur 10% Optimierungspotenzial am gesamten Fußabdruck. Der Rest ist sozusagen nicht unbedingt materialbezogen.
Ja, also das deckt sich sehr mit den ich will es nicht Studien nennen, aber zumindest Berechnungen, die wir im Innovationszirkel selbst gemacht haben in den letzten 2-3 Jahren. Ja. Bei uns war es genauso, dass ein Drittel die gesamte Konstruktion, also A1 bis 3, C3, C4 war und 2 Drittel quasi der Nutzerstrom bzw. der Energieverbrauch in den 50 Jahren Betrieb. Ja. Und wenn wir dann massiv mit Holz verglichen haben, war bei uns das Fazit, die Holzbauweise ist auf das gesamte Gebäude, auf den Lebenszyklus bezogen, ungefähr 3% besser als ein optimiertes, massives Haus. Also provokant gesagt, einmal das Konto ziehen. Das ist der wirkliche Unterschied zwischen Massiv- und Holzbau. Was man in der Presse, glaube ich, ganz anders erwarten würde, wenn man sich die Nachrichten und die ganzen Statements dazu anhört, dann hätte ich gedacht, ja, da müsste wohl ein Drittel Unterschied sein und nicht 3%. Also ja, deckt sich genau mit den Berechnungen, die wir auch selber angestellt haben, dann scheint das zu stimmen.
Ja, und das ist eben, glaube ich, wichtig für dieses Selbstverständnis, wenn man dann als Planer, ne, der Bauherr sitzt vor einem und sagt, ich möchte bauen, und als Planer, ne, wenn man dann weiß, okay, das macht am Ende, macht das 3% aus, und man weiß, man kriegt es mit der zweischaligen oder mit der Ziegelbauweise auch hin, dass man da QNG-Förderung abgreift. Ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Das war, wie gesagt, zu Beginn der Förderung, wo eben die Ökobilanz mitgemacht werden musste, also sprich Mitte des Jahres 2021, waren da die meisten Planer und Auditoren noch nicht so sicher an der Stelle. Ich glaube, das kommt jetzt nach und nach, und man sieht auch, wenn man jetzt schaut, oh, Sie haben ja ganz viele Projekte mit QNG umgesetzt. Man sieht jetzt, was die gebaute Praxis wirklich zu bieten hat und dass das natürlich auch mit allen anderen Bauweisen machbar ist.
Ja, und viele andere Partner hier auch. Also ich würde sagen, wenn wir das zusammenrechnen, haben wir sicherlich über 200 Wohneinheiten mit QNG gebaut in den letzten 2 Jahren hier im Baumeisterhausverband. Also da ist schon ganz schön was zusammengekommen, und das hat auf unterschiedlichsten Bauweisen, monolithisch, zweischaliges Mauerwerk, Wärmedämmverbundsystem, aber alles massiv. Das ist das, was uns ja vereint, sodass wir da auf jeden Fall viele, viele Referenzen haben, dass es schon geht. Wenn wir jetzt so zum Schluss kommen würden und Sie einfach nochmal zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Argumente, warum das massive Haus eine Zukunft hat, warum wir nicht nun nachdenken müssen, unsere Produktion auf Holz umzustellen, und was alles für tolle Vorteile in Ihrem Produkt enthalten sind?
Gerne, fasse ich gerne nochmal zusammen. Ne? Also ich habe es jetzt, glaube ich, auch bestimmt mindestens 2 oder 3 Mal während des Vortrags gesagt. Es geht darum, dass man eben nicht aus Angst oder aus Ungewissheit sich für den falschen Baustoff entscheidet oder den vermeintlich richtigen, sondern dass man auch heute noch aus einer Überzeugung heraus den richtigen Baustoff wählen kann. Und der kann eben auch Ziegel sein. Meistens ist es dann, bei vielen ist es meistens eine Geschmacksfrage. Der eine mag Holz lieber, der andere mag Ziegel lieber. Aber was eben nicht sein darf, ist, dass man von außen sozusagen das vorgibt und alle meinen, sie müssen mit Holz bauen, obwohl sie vielleicht doch lieber ein Ziegelgebäude hätten. Also das ist mein Plädoyer, dass sie sich da nicht sozusagen zu stark einschränken lassen. Das geht mit allen Bauweisen im Moment. Und wenn man es einfach jetzt nochmal vom Anfang, ich habe ja auch so ein bisschen gezeigt, was war früher, was ist heute. Man hat einfach in dem Ziegel in den Ziegelprodukten unheimlich viele. Ich habe das mal versucht, mit so einer Grafik hier nochmal zusammenzufassen. Man hat so viele Vorteile, man hat so viele, viele Sachen, die einfach da sind. Ich, das Thema Schadensresilienz sind wir gar nicht eingegangen, aber Sie im Norden, Sie wissen das, oder im Nordwesten, Sie wissen, wie wichtig auch das Thema Naturkatastrophen, Hochwasser und so weiter ist und warum die zweischalige Bauweise dort besonders verbreitet ist, weil man eben hier ganz andere Möglichkeiten hat, selbst wenn es dann zu einem Schaden kommt, dann hinterher auch das Gebäude zu trocknen und wieder zu reparieren, weiter zu nutzen, ohne es vorher abreißen zu müssen. Also solche Themen sind hier noch gar nicht angesprochen und die bietet die Ziegelbauweise eben auch, einfach weil sie so robust ist in ihrer Herstellung. Das Thema Innovation haben wir, glaube ich, sehr schön an dem Beispiel Hintermauerziegel gezeigt, aber auch die Anpassungsfähigkeit. Im Grunde kann man die Materialien, die es gibt, also die Ziegelprodukte, die es gibt, lassen sich mit allen anderen Materialien, die man also im Bauen findet, kombinieren. Es gibt da im Grunde keine Einschränkungen. Ja? Also wenn man an Sanierung denkt, der Ziegel ist nicht das Produkt, wenn man einen Ziegel im Bestand hat, was dann eventuell eine Sanierung irgendwie einschränkt oder eingrenzt. Thema Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, das ist auch was leider bei der Ökobilanzierung, so wie sie jetzt gemacht wird, ein bisschen kurz kommt. Weil einfach nach 50 Jahren so getan wird, als würde das Gebäude abgerissen. Das ist natürlich für den Ziegel, der ja einen hohen Anfangsimpact hat, noch hat. Ja, wir sind ja auf dem Weg, haben wir ja gezeigt. Aber das ist natürlich für den schwierig, weil er im Grunde diesen Bonus der Langlebigkeit nicht ausspielen kann. Nachhaltig haben wir jetzt viele verschiedene Aspekte gesehen, die auf das Thema nachhaltiges Bauen einzahlen. Dauerhaft funktionsfähig, auch da gibt es im Grunde über die gesamte Lebensdauer, technische Lebensdauer der Produkte, aber auch des gesamten Gebäudes, im Grunde keine Einschränkungen. Und eben auch sowas, wenn man sich Preisentwicklungen anschaut, auch da sind wir jetzt gar nicht groß drauf eingegangen, aber auch relativ gleichbleibende Stabilität, was die Preise angeht. Und die Sanierfähigkeit, das, was wir heute bauen, wer weiß, ob man es nicht doch nochmal sanieren muss, irgendwann ist auf jeden Fall auch gegeben. Also insgesamt ist das Produkt, sind alle Produkte vielseitig und wertstabil. Und da bin ich immer froh, wenn dann sozusagen bei der Wahl der Baustoffe und der Materialien für das Einfamilienhaus oder das Mehrfamilienhaus, wenn solche Punkte auch mitgedacht werden und nicht immer nur, oh, wie viel CO2 emittieren wir denn hier und wo liegen wir, sondern dass solche Sachen, die auf die Nutzungsdauer, auf das gesamte Gebäude, auf die nächsten 2, 3, 4 Generationen einzahlen, dass die auch mitgedacht werden.
Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, dass das ganz, ganz viele Argumente waren. Und es gibt ja auch einen Grund, warum in der Vergangenheit wir angefangen haben, erst mit Holz zu bauen. Dann haben wir irgendwann mal Lehm für uns entdeckt. Und dann haben wir gemerkt, dass man den Lehm bzw. den Ton auch brennen kann und damit auf einmal massive Baustoffe erzeugt haben. Warum sollten wir jetzt auf einmal die Rolle rückwärts machen, die wir aus allen anderen Aspekten, außer das Thema Nachhaltigkeit, dort ja genau diesen Weg historisch gegangen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie und Ihre Partnerfirmen halt diesen Aspekt dort ernst nehmen und dort daran arbeiten, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass man nicht eben den Schalter umlegen kann. Das verstehen wir natürlich auch, aber dass Sie dort auf dem Weg sind und auch in absehbarer Zeit das Ziel erreichen können, dass es technologisch möglich ist. Das ist ja alles schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht erst noch eine Technologie erfinden muss, die das Problem löst, sondern dass man dort auf einem sehr guten Weg ist. Und was für mich ganz konkret nochmal das ist, was ich aus der Zertifizierung heute mitnehme. Sie hatten uns kurz vorher nochmal Ihre EPDs geschickt und wir haben es jetzt einfach in der Zwischenzeit einmal verglichen zu der Excel-Tabelle, die wir ja nach QNG-Richtlinien nehmen dürfen. Ja. Und dort kommen wir darauf, dass Ihre Branchen-EPD bei den Dachziegel ungefähr 24% besser ist, beim Mauerziegel 20%, beim ja. verfüllten Ziegel 18 und beim Vormauerziegel 14. Also wir rechnen eigentlich zwischen 14% und 24% schlechter, als der Baustoff in Wirklichkeit schon ist und hoffen nun mal, dass wir in Kürze dann wieder mit den wirklichen EPDs rechnen dürfen und nicht diese vorgegebene Excel-Tabelle, die ja inzwischen doch stark veraltet ist, nutzen müssen und hoffen, dass das Bauministerium diese Sparte jetzt wieder öffnet, dass wir als Auditorin auch mitdenken dürfen, um die Materialien zu optimieren und nicht in dieser engen Hülle gefangen sind, in der wir zurzeit sind, damit die innovativen Sachen, die Sie dort voranbringen, auch wirklich genutzt werden dürfen. Das wäre so der große Wunsch von uns von der Auditorenseite. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Informationen und würde jetzt gerne an die Teilnehmer übergeben und sagen, was für Fragen sind denn aufgekommen?
Möchtest du auch einmal mitdiskutieren, dich informieren und von den Besten aus der Branche lernen? Dann nimm an einem der nächsten Innovationszirkel Nachhaltigkeit teil. Die Teilnahme ist für alle Bauunternehmen, Bauträger und Architekten kostenfrei, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die in der Klimakrise eine Chance sehen, als Unternehmer erfolgreich zu sein und die Verantwortung übernehmen wollen. Verantwortung für ihre Kunden, für ihre Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Umwelt. Das Ziel des Innovationszirkels Nachhaltigkeit ist es, die Industrie mit uns Machern, Umsetzern, also mit denen, die die Häuser bauen, zu verbinden. Wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann melde dich kostenfrei an unter tobiasstahl.de/innovationszirkel-nachhaltigkeit oder schreib mir einfach eine E-Mail an info@tobiasstahl.de. Ich freue mich, dich einmal kennenzulernen und mit dir zu schauen, ob dieser kostenfreie Innovationszirkel dir einen Mehrwert bieten kann, um als Unternehmer noch besser durchzustarten und zukunftsweisend zu sein.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.